Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Hey Sophie.
Hi Christoph.
Sophie, was für eine Woche. Also ich bin vor allen Dingen müde. Ich habe die ganze Wahlnacht durchgeschaut und habe eigentlich nur eine Stunde geschlafen in der Nacht der Wahl. Aber am Morgen, dann ging es ja richtig los. Ab 6 Uhr, 7 Uhr wurde dann ja klar, dass Trump richtig deutlich gewonnen hat. Wie ging es dir? Hast du auch die ganze Nacht Fernsehen geschaut?
Ja, ich habe relativ lange geschaut, aber irgendwann musste ich ausschalten, weil ich wusste, ich kann sonst einfach nicht schlafen. Weil ich schon die Befürchtung hatte, dass passieren könnte, was dann auch passiert ist. Ja, es war sehr viel Spannung, dann die Hochrechnung und ja, tatsächlich, Trump hat es nochmal geschafft. Hast du damit gerechnet?
Nein, ich habe nicht damit gerechnet, schon mal gar nicht mit dem deutlichen Ergebnis und all diejenigen, die jetzt sagen, das war ja vorherzusehen. Ich kann mich leider nicht zu den Leuten zählen, die das vorhergesehen haben, aber wirklich faszinierend und auch erschreckend dann, was in Deutschland am Tag darauf passiert ist. Ich habe dir doch gezeigt, diese Karikatur, die glaube ich aus der FAZ war, von Gräser und Lenz, hast du die gesehen?
Ja, stimmt, die hattest du mir geschickt. Darauf sieht man, glaube ich, Trump, der quasi auf mich gezeigt hat oder beziehungsweise auf den, der die Karikatur betrachtet. Und ich glaube, es stand in der Kachel etwas wie, nach der Wahl löst er alle Probleme der deutschen Ampelregierung und das innerhalb von einer oder wenigen Stunden.
Ja, genau so war es ja. Muss man wirklich lachen, Gräser und Lenz. Ich bin großer Fan, muss ich sagen. Und die haben es mal wieder richtig auf den Punkt gebracht. Man kann drüber lachen, weil man wahrscheinlich nur noch drüber lachen kann. Also eine echte Achterbahnfahrt. Es sah aus wie ein Kopf-an-Kopf-Rennen in den USA. Aber dann zog Trump in den entscheidenden Staaten, in den Swing States, ganz deutlich an Kamala Harris vorbei. Er hat fast alle Swing States gewonnen und das auch noch mit deutlichem Abstand.
Ich hatte gedacht, dass die Stimmung in den USA eine andere ist oder hatte es zumindest gehofft. Aber das zeigt eben wieder, dass man die Dynamik in den USA nie unterschätzen darf. Da spielen so viele Themen mit rein, die wir hier in Europa vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben. Und was das für die Weltpolitik heißt, das wird bestimmt auch kein leichter Kurs, den Trump davor hat.
Genau. Und heute wollen wir uns einem Thema widmen, nämlich China. Was bedeutet die Wahl und das, was jetzt hier in Deutschland und Europa passiert, mit Blick auf China? Gegenüber China, das ist klar, wird Trump eine harte Linie verfolgen. Er wird ganz klar Strafzölle einführen. Er hat Strafzölle für Elektroautos zum Beispiel in Höhe von 200% für die USA angekündigt. Er hatte ja schon in seiner ersten Amtszeit solche Strafzölle eingeführt und Joe Biden ist davon auch nicht abgerückt. China, ganz klar, ist aus Sicht von Trump, auch von Joe Biden, übrigens auch von Kamala Harris, der größte Rivale der USA. Entsprechend wird die Handelspolitik ausgelöst.
Genau, und das in einer Phase, in der China ambitionierter ist denn je. Peking will ja bis 2030 zur größten Volkswirtschaft der Welt aufsteigen und setzt damit Projekte wie die neue Seidenstraße voll voraus und möchte seinen Einfluss weltweit eben weiter ausbauen. Die beiden Supermächte sind also wieder in einem direkten Machtkampf und jetzt mit einem Präsidenten in den USA, der das wahrscheinlich härter angehen wird als je zuvor, oder?
Was bedeutet das für die deutsche Industrie, speziell die Autoindustrie? Was bedeutet das für die europäischen Beziehungen mit China? Wir als deutsche schwächelnde Volkswirtschaft sind in besonderer Weise darauf angewiesen, dass wir mit China weiter guten Handel treiben können. Hochstrafzollpolitik in den USA wird ohne Frage Auswirkungen auch auf das Verhältnis Europas und Deutschlands zu China haben. Und was bedeutet das für unser Land, für unsere Industrie, unsere Wirtschaft ganz konkret? Darum geht es heute.
Und dafür haben wir uns einen besonderen Gast eingeladen, denn er hat gerade ein Buch geschrieben, Der chinesische Albtraum. Und dort zeigt er, welche Konfliktlinien es bereits gibt in Asien und in der Technologie. Und wir haben ihm auch zu dem aktuellen Geschehen einige Fragen gestellt. Starten wir in die Folge.
Genau, starten wir die Folge. Wirklich kompetenter Gast. Es lohnt sich, ihm zuzuhören. Auf geht's.
Der Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist
Philipp Matthais.
Philipp hat Philosophie studiert und die Deutsche Journalistenschule besucht. Seit 2011 arbeitet er als Auslandskorrespondent für verschiedene deutsche Medien, darunter der Stern, Kapital, die Wirtschaftswoche und den Standard. Von 2011 bis 2016 und 2019 bis 2021 lebte er in Shanghai. Von 2016 bis 2019 berichtete er aus Istanbul über die Türkei und den Nahen Osten. Er ist Autor mehrerer Bücher und nun hat er ein neues Buch geschrieben. Der chinesische Albtraum, so heißt es. Das Wort Alb ist hier in Klammern geschrieben. Wie aus Chinas Aufstieg die größte geopolitische Herausforderung für den Westen wurde. Wir sind gespannt, was er uns vor dem Hintergrund der jüngsten politischen Ereignisse berichtet.
Philipp Matthais, schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Dein Buch, der chinesische, in Klammern Albtraum oder Traum, wie Chinas Aufstieg die größte geopolitische Herausforderung für den Westen wurde, erschienen bei Goldmann. Dieses Buch kann eigentlich gar nicht aktueller sein. Es erscheint jetzt im November, ich glaube am 20. November erscheint es. Jetzt gerade haben die Wahlen in den USA stattgefunden mit einem Erdrutschsieg für Trump und gleichzeitig Regierungskrise, Ende der Ampelkoalition hier in Deutschland. Das alles hast du geahnt, als du das Buch geschrieben hast, befürchtet oder zumindest bist du gedanklich darauf vorbereitet gewesen?
Also letzteres zumindest, ja. Ich habe es natürlich nicht geahnt oder habe auch nicht, mein Buch dreht sich im Prinzip auch nicht so sehr um die USA, aber es dreht sich um Chinas Rolle im globalen Handelssystem. Und das habe ich versucht nachzuzeichnen. Und ich glaube, am Ende ist gar nicht so entscheidend, wer nun US-Präsident wird, weil mein Buch dreht sich wirklich um die Position Chinas und die Rolle und die Forderungen und Ambitionen, die dieses Land hat.
Vielleicht magst du uns einmal... Du hast es sehr interessant, übrigens ein sehr lesenswertes Buch, sehr zu empfehlen. Magst du uns einmal durchführen? Wie hat China es aus deiner Sicht geschafft, innerhalb weniger Jahrzehnte nicht nur einer der wichtigsten Rohstoffproduzenten und Veredler der Welt zu werden, sondern in zentralen Industrien wie Solar, wie Elektroautos, wie Batterie eine unverzichtbare Weltmacht zu werden, an der andere sich ausrichten müssen?
Ja, das ist natürlich eine recht komplexe Geschichte. Deswegen habe ich mir gedacht, ich kann noch ein ganzes Buch darüber schreiben. Ich versuche es mal tatsächlich auch so ein bisschen historisch und auch mit meiner persönlichen Biografie nachzuerzählen. Also ich selbst habe mehrere Jahre in China gelebt, sozusagen in zwei Etappen. Einmal so 2010, 11 bis 2016 und dann nochmal 2019 bis 21. Und in der Zeit hat sich natürlich das Land unglaublich verändert. Aber was ich sagen kann, als ich dort angekommen bin, 2010, war natürlich eine völlig andere Stimmung als heute. Also das war, damals war China immer noch, also war ein sehr graues Land oft, stellenweise, sehr bleiern, auch in der Politik. Aber die Stimmung war, dass eigentlich alles besser wird und dass man quasi, man hat überall auch den Aufbruch gemerkt und auch das Leben in Shanghai und Peking war großartig und spannend, ja. Und ich glaube, diese Zeit war halt sehr prägend, weil damals zahlreiche westliche Unternehmen nach China gekommen sind, angelockt von diesem riesengroßen Markt. Und ich gehe noch mal kurz zurück, um mal das historisch mal kurz aufzuzäumen. Also man hatte quasi unter Deng Xiaoping diese Öffnungspolitik, der damals dann in den 80ern und 90ern so marktwirtschaftliche Reformen eingeführt hat. Und damals sind westliche Unternehmen natürlich vor allem erstmal gekommen, weil man in China billig produzieren konnte. Die Arbeitskräfte waren billig, auch Energie und sämtliche andere Kosten waren sehr niedrig. Das heißt, man hat quasi in China Fabriken aufgebaut, hat dort produziert und hat dann die Waren exportiert. Ja,
das war vor allem. Und hat sich auch auf die Zwangsverpflichtung eingelassen, Joint Ventures zu gründen.
Genau, genau.
Also das nie kam, wirklich Herr im eigenen Hause zu sein.
Ich würde dann auch mal sagen, das war dann, würde ich mal eher sagen, auch noch die zweite Phase, wo dann vor allem die deutschen Unternehmen sehr betroffen waren, wo man dann auch den chinesischen Markt entdeckt hat. Da haben wir gemerkt, also hallo, wir haben hier irgendwie 1,3 Milliarden potenzielle Konsumenten. Da ist eine Mittelschicht am Entstehen, eine kaufkräftige Mittelschicht. Wenn wir quasi deutsche Mercedes, BMW, Volkswagen vor allem an die Chinesen verkaufen können, ist das natürlich ein Riesengeschäft.
Und das hat sich auch bewahrheitet.
Hat sich bewahrheitet auch, ja, also zumindest für eine sehr lange Zeit. Und sagen wir mal, aus Pekinger Sicht hat man das relativ schlau gemacht. Man hat gesagt, naja, also wir wollen nicht nur hier das Land sein, wo man billig Arbeitskräfte benutzt und seine Waren verkauft. Wir wollen das eigentlich in naher Zukunft irgendwann selbst machen. Und so kam dieser Joint-Venture-Zwang, dass man quasi westliche Unternehmen dazu verpflichtet hat, so eine Art Zwangsheirat mit dem chinesischen Staatsunternehmen einzugehen und Technologie zu transferieren. Ich glaube, das war, sagen wir mal, aus chinesischer Sicht ein sehr, sehr wichtiger Schritt, um Technologie abzugreifen.
Philipp, darf ich da nochmal einmal nachfragen? Die Zeit habe ich selber auch noch gut in Erinnerung. Und was ich auch in Erinnerung habe, ist das Denken vieler deutscher Unternehmen. Ich drück's mal sehr bewusst simplifiziert aus. Das war natürlich viel elaborierter, aber mal simplifiziert auf den Kern gebracht. Das Denken war, wir können diese 50-50 Joint Ventures machen, weil die Chinesen sind ihrem Charakter nach, da steckt ein Stück auch rassistisches Vorurteil vielleicht drin, Kopisten, die werden sowieso nicht in der Lage sein, selber Hightech zu produzieren. Von uns kommt die Vorlage, die sind vom Wesen her Kopisten. Und genau das hat sich als absolut falsch erwiesen. Es sind eben keine Kopisten, sondern sind hochbegabte Innovatoren, wie wir mittlerweile auch wissen. Haben wir da ein rassistisch geprägtes, will ich nicht sagen, aber doch zumindest ein stereotyp geprägtes Vorteil gehabt, das sich jetzt rächt?
Ja und nein. Ich würde mal sagen, ich finde, man kann diese ganze Diskussion ganz gut am Beispiel des Verbrennermotors nacherzählen. Ja, und ich glaube schon, dass dieses organisch gewachsene und hochkomplexe Netz an Automobilzulieferern, das wir in Deutschland haben, das lässt sich nicht einfach kopieren. Das ist über Jahrzehnte gewachsen. Das sind Geschäftsbeziehungen, die sehr gut austariert sind auf allen Ebenen. Sowas lässt sich nicht einfach kopieren. Und das ist auch den Chinesen nicht gelungen, sowas zu kopieren. Ja. Mhm. Deshalb muss man auch sagen, dass es eigentlich China trotz großer Anstrengungen nie gelungen ist, eine eigene Verbrennerindustrie aufzuziehen. Und ich glaube, was dann aber passiert ist, und das ist hat was Tragisches, was Absurdes, was Tragikomisches, dass China natürlich gesehen hat, mit dem Elektromotor können wir das aber schaffen. Weil ein Elektromobil zu bauen, ist, sagen wir mal, ist auch nicht einfach, aber ist von der Komplexität, erfordert nicht dieses hochkomplexe Netz, was einen Verbrennermotor, ein Verbrennerfahrzeug erfordert hat, ja. Und das heißt, dann ist man relativ früh, würde ich mal sagen, hat man so ab 2016, 17, 18 eigentlich gesagt, okay, da sehen wir eine Lücke, da können wir rein, hier können wir es schaffen, international tatsächlich wettbewerbsfähig zu werden. Und dann, was man dann gemacht hat, und ich glaube, das ist ein großer Vorteil der chinesischen Wirtschaftspolitik, dass man in sehr langen Linien denkt, und dann hat man angefangen, dort die Wertschöpfungsketten aufzubauen und zu dominieren. Ja, und das ist, das habe ich versucht in meinem Buch so auch dann anschaulich zu schildern. Also ich war zum Beispiel in Sambia, wo sehr viel Kupfer abgebaut wird. Ich war in Indonesien, wo viel Nickel abgebaut wird. Das sind alles Materialien, die man für die Batterien für Elektromobile benötigt. Ja, dann hat man in China selbst eine sehr gute, funktionierende Batterieproduktion aufgebaut. Kettle ist das Stichwort, ja. Und dann hat man noch sozusagen am Ende der Wertschöpfung hat man auch noch die Automobile subventioniert, hat sie nochmal billiger gemacht für die Konsumenten und hat die Hersteller von Elektromobilen mit Subventionen gefüttert. Und ja, und dann kam noch, sagen wir mal, dieser tragische Schritt des Westens dazu, oder insbesondere von Deutschland, dass man gleichzeitig gesagt hat, okay, wir wollen uns auch von unserer eigentlich wettbewerbsfähigsten Industrie, nämlich der Verbrennermotor, Premium-Verbrenner-Automobile, lösen. Wir wollen das nicht mehr, will die Gründe jetzt gar nicht werten, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Aber man ist zumindest zum Schluss gekommen, ab 2035 brauchen wir ein Verbrennerverbot und hat quasi dann noch die eigenen Automobilkonzerne, sagen wir mal, einen Mühlstein an den Hals gelegt. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt sehen, wo wir jetzt irgendwie China nur noch quasi von hinten sehen bei der Elektromobilitätsproduktion.
Philipp, lass mich da an einem Punkt bitte nochmal nachfragen. Man schließt in Deutschland ja schnell aus der Tatsache, dass es sich bei China um ein kommunistisches Einparteienregime handelt, auf die Vermutung, dass es gleichzeitig eine Planwirtschaft wäre, weil wir kennen in Deutschland Kommunismus, Sozialismus nur in Kombination mit Planwirtschaft, sprich DDR. Es stellt sich aber heraus, meine These, mich würde deine Meinung dazu interessieren, dass es keine Planwirtschaft ist, sondern eine Wirtschaft mit einem Plan. Das ist ein großer Unterschied. Planwirtschaft bedeutet zentrale Regiewirtschaft. Was wir aber in China doch sehen, ist eine relativ freie Marktwirtschaft, die unter staatliche Leitplankenplanung, könnte man sagen, gestellt wird. Bestes Beispiel, BYD. BYD hat ja eben nicht als Elektroautounternehmen begonnen, sondern als Batterieunternehmen. Die haben sich sozusagen in den Markt hineingepivotet. Als Batterieunternehmen sind sie immer noch, aber haben dann gemerkt, können wir doch das Auto um die Batterie noch drumherum bauen. Würdest du die These teilen, dass es sich bei China nicht um eine zentralistische Planwirtschaft handelt, sondern um eine Wirtschaft mit einem Plan?
Dem würde ich absolut zustimmen. Ich würde vielleicht noch ergänzen dabei. Ich meine, was ist der Nachteil von Planwirtschaft im Allgemeinen? Oder warum ist die alte sozialistische Planwirtschaft gescheitert? Das war einfach deswegen, dass ein freier Markt normalerweise besser Informationen verarbeiten kann als eine zentralistische Planstelle. Ja, das ist der große Vorteil von der Marktwirtschaft, dass Informationen effizient verarbeitet werden. Ja. Und in China hat man sehr genau studiert, warum die Planwirtschaft der Sowjetunion untergegangen ist. Und ich glaube, man sieht auch in zum Beispiel jetzt hinsichtlich künstlicher Intelligenz oder Big Data Chancen, eine dirigistische Wirtschaft, aber eben mit einer besseren Datenverarbeitung, als sie zum Beispiel die Sowjetunion hatte, starten zu können. Und ich glaube, da denkt man sehr strategisch. Und dann, glaube ich, hat man einfach auch das, was die USA jetzt in den letzten Jahren unter Trump und Biden konnte man sehen, da wird strategisch vorgegangen. Da werden Ziele gefasst und da wird die Wirtschaft dabei unterstützt. Da werden Unternehmen unterstützt, bestimmte Ziele zu erreichen. Das ist leider das, was man meiner Meinung nach in Deutschland irgendwie sehr lange suchen muss. Also ich habe den Eindruck, in Deutschland reagiert man immer auf Faktoren, aber man verfolgt keine Strategie aktiv. Ja.
Darf ich zu Thema China und Planwirtschaft nochmal nachfragen? Es gibt eine neue Schule linker, marxistischer, leninistischer Philosophen, viel in Frankreich, die These vertreten, dass die Planwirtschaft eigentlich nicht an der zentralistischen Planfunktion, Planstelle, sagtest du, gescheitert ist, sondern nur an den Technologien der Informationsverarbeitung. Also Planwirtschaft zentralistisch geht nicht mit Papier, Rolodex und Karteikarten, aber künstliche Intelligenz, moderne Datenverarbeitung macht das möglich, weil es eben dann besser möglich ist, Daten zentralistisch zu verarbeiten. Gibt es in China, in der Regierung, nach deinem Wissen auch eine solche Denkschule, die sagt, KI kommt genau richtig, kommt genau gerufen, wir können das, was wir sozusagen an dezentralistischer Marktwirtschaft jetzt zulassen mussten, ein Stück weit wieder zentralisieren, weil die moderne Datenverarbeitung mit Cloud Computing, mit KI uns in die Lage versetzen wird, dieses hohe Maß an Informationsverarbeitung und Analyse zu bewältigen, das man braucht, um eine Wirtschaft zentralistisch zu steuern.
Ja, du hast es jetzt nochmal vielleicht besser zusammengefasst, als ich es vorher ausdrücken könnte, aber das ist genau das, was ich sagen wollte, ja. Also ich würde sagen, in diese Richtung geht es und ich finde das Menschenbild, das dahinter steht, hochproblematisch und ich teile das nicht, aber rein von der Funktionalität, glaube ich, sind das Ideen, die in China auf sehr fruchtbaren Boden fallen und wahrscheinlich in den einem oder anderen westlichen Milieu ebenfalls, ja.
Und das würde doch bedeuten, dass man BYD jetzt halt so als Zwischenlösung, als Brückentechnologie wachsen lässt, aber irgendwann droht dann den BYDs auch das Schicksal von Jack Ma. Sie werden dann am Ende zentralistisch eingemeindet oder wie wird das weitergehen?
Naja, also ich würde mal sagen, das ist so ein bisschen der alte Satz von Deng Xiaoping. Es ist egal, ob die Katze schwarz oder weiß ist, Hauptsache sie fängt Mäuse. Ich glaube, das gilt nach wie vor in China. Ich glaube auch immer noch, dass am Ende auch der Pragmatismus in China, auch in der chinesischen Führung, sehr viel gilt. Und Marktwirtschaft oder freie Unternehmen sind gut, solange sie funktionieren. Und solange sie dem Zielen der Parteien weiterhelfen. Und wenn das halt nicht mehr der Fall ist, dann wird natürlich auch eingegriffen. Und deshalb würde ich mal sagen, gibt's halt diesen, ich meine, im Investorenbereich spricht man halt auch vom China-Faktor. Also es gibt einfach eine gewisse Unsicherheit in China. Das ist eine Art Blackbox, wo manchmal auch Geschäftsmänner rausgegriffen werden, wo Unternehmen verstaatlicht werden. Ich glaube, daran hat sich nichts geändert, dass wenn es hart auf hart kommt, wird dann auch dementsprechend rabiat durchgegriffen. Ja.
Wenn jetzt so strategisch gedacht wird, und dein Buch handelt ja von Handelsbeziehungen, wenn so strategisch bedacht wird, ist natürlich auch bedacht worden, was denn passiert, wenn Trump wieder die Wahl gewinnt und wenn eine Strafzollpolitik, Trump spricht ja in Sachen Elektroautos von 200% Strafzölle für die USA, die Europäer sind jetzt bei maximal 35% Strafzöllen gelandet. Was ist denn jetzt der chinesische Plan dagegen? Ist es das klassische WTO-Prinzip, dass man auf Strafzoll damit Strafzoll antwortet, aber nur in einer anderen Güterklasse? Und dann laufen wir in eine Dekade oder mehrere Dekaden der Handelskonflikte hinein, Rückdrehung der Globalisierung, immer weniger Waren von außen und damit auch wahrscheinlich Schwächung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit, weil Strafzölle führen ja dazu, dass man selber schlechter wird, weil man weniger internationalem Druck ausgeliefert ist. Oder haben die einen Plan B, wie man diesen quasi Eskalationsmechanismus noch irgendwie einfangen und zu seinem eigenen Vorteil drehen kann?
Also ich würde mal die Grundthese ein bisschen aufdröseln. Ich Ich stimme völlig zu. Also 2016 war eine Zäsur, die erste Trump-Administration, weil man damals eigentlich mit dem alten Prinzip gebrochen hat und da Wirtschaftsbeziehungen aufgelöst hat, die zumindest für die amerikanische Arbeiterschaft einfach sich sehr negativ ausgewirkt haben. Dann muss man aber auch sehen, also ich finde, da haben teilweise auch die deutschen Medien keinen so wahnsinnig guten Job gemacht, wenn man sich einfach nur die Fakten anguckt, hat sich unter Biden gar nichts entspannt. Im Gegenteil, das ist eigentlich eskaliert nochmal. Ja, es gab die Zölle jetzt auf E-Autos kamen von Biden und ich glaube, was das Wichtigste ist, was passiert ist, ist dieser Chips Act, mit dem die USA recht erfolgreich eigentlich versuchen, China von modernsten Halbleitern abzuschneiden. Und ich glaube, das ist recht extrem. Und ich glaube, ich würde mal sagen, dass man in China Trump auch die erste Amtszeit ganz gut studiert hat. Und ich glaube, man weiß, man kann mit diesem Präsidenten Deals machen. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das zwar, also es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich könnte mir vorstellen, dass diese ganze Zoll-Steuerproblematik auch erstmal ein bisschen runtergekocht wird. Und dann wird man wahrscheinlich eher versuchen, Einigungen zu finden. Und ich glaube, das ist nicht das Schlechteste. Also ich glaube, jetzt in den letzten 4 Jahren haben wir schon eine sehr große Eskalation gesehen. Die war auch aus amerikanischer Sicht, finde ich, berechtigt und nachvollziehbar, weil danach China spielt unfair. China spielt, seitdem sie der Welthandelsorganisation 2001 beigetreten sind, unfair. Und man hat immer wieder darüber hinweggesehen. Und das macht man seit ein paar Jahren nicht mehr. Und da ist einfach eine neue Realität für China gekommen. Und das finde ich, also habe da jetzt keine persönliche, wie sagt man, Stakes im Game, aber sage ich mal, das kann ich nachvollziehen. Aus chinesischer Sicht, um auf deine Frage zurückzukommen, glaube ich, wird man versuchen, sich jetzt noch das weiter auszubauen, was man in den letzten Jahren eh schon recht erfolgreich gemacht hat. Man wird die Handelsbeziehungen zu Schwellenländern in Asien, Afrika weiter ausbauen und natürlich auch die zu Russland. Ja.
Aber du als Freihändler, ich als Freihändler, alle, die uns jetzt hören, die Freihändler sind, die wissen natürlich, spätestens seit Porters Büchern, dass die Competitive Advantage of Nations natürlich sehr viel mit Freihandel zu tun hat. In dem Augenblick, wo ich mich einmaure, ob durch Zoll oder tatsächliche Mauern, verringere ich den Wettbewerbsdruck auf meine eigene Industrie. Das eigene Inland ist gezwungen, dort zu kaufen. Übrigens auch deutlich überteuert zu kaufen. Selbst wenn es chinesisch unzulässige WTO-unzulässige Subventionen gäbe, ich weiß das nicht, aber selbst dann, muss man ja sagen, entsteht ein Konsumentenvorteil, weil dann ist halt der chinesische Staat bereit, es den europäischen Autokäufern billiger zu machen, ein chinesisches Auto zu kaufen. Das ist für die Arbeiterschaft in der Autoindustrie äußerst unangenehm, aber für die anderen Konsumenten ist es äußerst angenehm, weil jemand anders einfach subventioniert. Das heißt, dem Nutzen der Produzenten steht immer auch ein Schaden der Konsumenten entgegen, ganz direkt bei Strafzöllen. Aber auf Dauer natürlich durch die schwächende Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Wirtschaft. Also wozu führt das denn, was du gerade geschildert hast, in the long run über 20, 30 Jahre? Doch eigentlich nur zur Schwächung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit.
Christoph, ich gebe dir völlig recht mit allem, was du gesagt hast. Und ich habe in meinem Buch natürlich mich versucht, auf die chinesische Rolle zu konzentrieren. Aber im Schlusskapitel muss ich auch zugeben, China spielt, wie gesagt, seit über 20 Jahren unfair. Die Welt weiß das. Und nun seit ein paar Jahren hat sich aber unsere Antwort darauf verändert, ja. Und da kann man auch vielleicht mal drüber nachdenken. Ich habe auch nicht die Lösung parat, ja. Aber zurzeit sind die Zeichen eben sehr auf Deglobalisierung, auf Zölle, auf Abschottung. Und das wird niemandem gut tun. Und ich glaube, am meisten, wie du gesagt hast, am meisten darunter leiden wird der Konsument. Produkte werden teurer, die Inflation steigt. Also China hat, sagt man, jahrzehntelang Deflation exportiert, weil es eine riesige Schwemme von günstigen Waren gab auf dem Weltmarkt. Und das ist eine lockere Geldpolitik im Westen wiederum erlaubt, ja. Und all das feuert jetzt gerade zurück, ja. Also, und das wird, jetzt haben wir vielleicht gerade mal jetzt ein paar Monate, wo es ganz gut aussieht, aber ich würde mal stark vermuten, wenn sich die Handelsbeziehungen nicht entspannen, wenn wir nicht irgendwie wieder alle zusammen auf Globalisierung und Freihandel kommen, dann müssen wir uns auf dauerhafte höhere Inflationen einstellen, ja.
Sag, wenn du jetzt die WTO über viele Jahrzehnte beobachtest, ist das ein normaler Zustand, dass neue WTO-Mitglieder am Anfang ein bisschen so salopp ausgedrückt, teenagerhaftes Rabaukenverhalten an den Tag legen, so Halbstarke, die neu dabei sind, und im Laufe der Zeit migrieren die dann in Richtung verantwortungsbewusster Mitglieder. Das haben ja viele WTO-Staaten am Anfang so gemacht, und am Ende werden sie dann von Rebellen zu Trägern des Systems. Ist China auf dem Weg dahin?
Also mag sein, dass das irgendwann kommen wird, momentan aber gibt es einfach nicht die geringsten Anzeichen dafür. Ja? Also das muss man schon auch einfach ganz klar festhalten, dass sich mit dem Regierungsantritt von Xi Jinping vor über 10 Jahren jetzt hat sich das Land einfach, und ich habe es persönlich einfach auch hautnah miterlebt, ist einfach immer autoritärer geworden und geht härter gegen Kritiker vor und ist eigentlich dabei, eine Hightech-Diktatur zu errichten. Also dass es da irgendwie in Richtung Anpassung oder Öffnung oder Liberalisierung geht, das ist ja auch im Prinzip der Prozess, den ich versuche zu beschreiben. Ja, also diese Hoffnung, die wir alle hatten um die Jahre 2010, 11, 12, 13 und dass diese Hoffnung eigentlich vorbei ist.
Könnte denn diese Hightech-Diktatur, so beklagenswert sie ist, ein verantwortungsvolles, regelkonformes Mitglied der WTO werden?
Ja, also wie gesagt, das...
Ja,
das,
weil die merken jetzt gegen, du hast vorhin gesagt, man hat denen alles durchgehen lassen, jetzt merken sie plötzlich Gegendruck, vielleicht kommt dann selbst diese Hightech-Diktatur dazu, sich an die Regeln zu halten.
Ja, also das ist, glaube ich, immer noch das Stück Hoffnung. Da darf man auch nie vergessen, dass wirklich China trotz dieses rigiden Regierungsapparats ist, sagen wir, die chinesische Mentalität eine sehr pragmatische. Auch die KP muss in gewisser Weise pragmatisch agieren, weil sie weiß, sie verliert ihre Legitimation im Volk, wenn die Wirtschaft nicht wächst, ja. Und das weiß man dort, ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Hoffnung. Man sagt, dass man, wie gesagt, dann komme ich nochmal zurück auf Trump und sein Dealmaking. Also vielleicht könnte, ich spekuliere jetzt, aber vielleicht könnte so ein Deal in Zukunft aussehen, dass man sagt, hey, ihr haltet euch jetzt ab jetzt fairer, besser an die Regeln und dafür reduzieren wir unsere Zölle wieder ein Stück oder sowas. Ja, vielleicht, das, also wie gesagt, das sind jetzt wirklich Spekulationen und dafür gibt es momentan keine Anzeichen. Aber das wäre, würde ich mal sagen, so eine Art Fenster der Hoffnung, wie es laufen kann, ne?
Philipp, lass uns zum Abschluss vielleicht noch Take-Home-Value für unser Publikum erzeugen. Ich stelle dir 3 sehr pragmatische Fragen mit Bitte um sehr pragmatische Antworten. Erstens, CEOs oder Unternehmen aus der Autoindustrie, was sollten die tun, um sich auf die jetzt obwaltenden Bedingungen deutscher Autoindustrie bestmöglich einzustellen?
Also wie man ja im Fall VW gesehen hat, sollte man keine Drogen im Urlaub konsumieren, weil es kann passieren, dass man am Flughafen eine Haarprobe abgeben muss und dann im Gefängnis landet. Das ist dem...
Das ist jetzt sehr pragmatisch. Ich dachte eigentlich eher auf strategischer Produktmodellpolitik. Ja.
Nein, ich glaube, man muss als Manager der Autoindustrie, ich glaube, man muss diesen Markt kennen und man muss ihn verstehen und man muss ihn sehr genau beobachten. Ich glaube, das sind mal so die 3.
Was die Modellpolitik angeht, sollte man kämpfen gegen das Verbrennerverbot und in Brüssel dafür eintreten, dass es aufgehoben oder gelockert wird? Oder sollte man sich in das Schicksal fügen und voll auf Elektroautos setzen? In der Hoffnung, dass man in China wird noch verkaufen kann.
Meine Meinung ist ersteres, ich glaube, man muss sich immer auf seine Stärken konzentrieren, auf das, was man gut kann und sollte versuchen, dort das auszubauen und das zu nutzen. Und nicht das nachmachen, was andere vielleicht besser können.
Aber gerade wenn man auf dem chinesischen Markt erfolgreich sein möchte, dann braucht man Elektroautos. In Shenzhen sind 30% der Autos auf der Straße
Elektro. Ich glaube, dieser Markt ist weg. Also da glaube ich nicht, dass ein deutsches Unternehmen nochmal irgendwie im unteren oder mittleren Preissegment gute Elektroautos damit wie bei dem nachziehen kann. Aber ich meine, das Premium-Segment, nach wie vor gibt es viele Chinesen, die stehen auf dicke Audis und BMWs. Und das, glaube ich, kann auch gerne gut so weitergehen.
2. Frage, neue Bundesregierung, Bundeskanzler Merz, der es ja wahrscheinlich werden wird, jetzt Anfang des Jahres. Was sollte er tun?
Ich glaube, wir müssen unser Verhältnis zu China auch wieder etwas pragmatisieren. Ich glaube, da war in den letzten Jahren etwas zu viel Ideologie im Spiel. Wir müssen uns auch bewusst machen, dass in Deutschland die Lichter ausgehen, wenn unsere Geschäftsbeziehungen, Wirtschaftsbeziehungen zu China im schlimmsten Falle aufhören würden. Ja, also wir sind einfach ein Exportland, wir sind ein wirtschaftsstarkes Land, wir sind nicht jemand, der Ideologie oder im schlimmsten Fall noch Militär exportieren muss. Ja, also es geht, also da wünsche ich mir einfach ein bisschen pragmatischeren Zugang. Mhm.
Dritte abschließende Frage, Europa. Was sollte Europa tun? Was ist die strategisch richtige Antwort? Tiefer integriertes Europa, Kapitalmarktunion, Finanzmarktunion, die Arbeitsmarktunion vervollständigen, im Prinzip die Vereinigten Staaten von Europa werden oder Europa der Nationalstaaten, lockerer Bund, wie wir ihn heute haben. Was ist jetzt speziell mit dem Blick auf China der richtige Weg?
Ich glaube, das, was ich sehr schwierig fand, hat man während der Corona-Krise gesehen, wo man eigentlich versucht hat, einen zentralistischen Planungsstaat, der hart durchgreifen kann, den hat man versucht, schlecht zu kopieren. Und ich glaube, das ist nicht die Antwort, so sollte Europa nicht sein. Europa sollte sich auf seine Werte besinnen und diese leben, darf ja auch eintreten in seinen Grenzen, aber wir müssen nicht versuchen, China in seiner Kontrolle und seiner Datensammelwut und anderen freiheitseinschränkenden Maßnahmen nachzuahmen.
Aber ein freiheitlicher Staat, Vorbild USA in Europa oder lieber ein Staatenbündnis?
Tja, da muss ich sagen, fragst du jetzt ein bisschen den Falschen. Auf die Frage bin ich auch nicht so richtig vorbereitet. Aber ich sage mal so, es muss halt demokratisch legitimiert sein. Und ich sehe schon die eine oder andere Demokratielücke im EU-System, wie sie jetzt ist. Ja, also ich glaube, da ist vielleicht ein bisschen mehr direkte Demokratie und ein bisschen mehr Bottom-up nötig. Ich sag's mal so, vielleicht mehr Bottom-up und weniger Top-down.
Allerletzte private Frage. Du bist gerade Vater geworden, hast eine kleine Tochter. Würdest du mit ihr nochmal nach China ziehen? Möchtest du, dass sie in einer chinesischen Schule zur Schule geht, dass sie dort aufwächst?
Nein, aber ich würde ihr sehr wünschen, mal für ein paar Wochen oder sogar Monate dieses Land zu erleben, weil es wirklich die Sicht auf die Welt stark verändert und bereichert.
Das war Philipp Matthais. Ganz herzlichen Dank, dass du mit dabei warst und viel Erfolg dir, deiner kleinen Tochter und deinem Buch.
Ich danke dir, Christoph. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
China hat sich durch eine kluge Mischvariante aus zentralistischer Diktatur und freiem internen Wettbewerb zu einem führenden Anbieter innovativer Produkte emporgearbeitet. Kombiniert mit einer weitschauend geplanten Beherrschung der Wertschöpfungsketten, besonders durch den Einkauf und strategische Beherrschung von Rohstoffquellen. Seit dem Eintritt in die Welthandelsorganisation spielt China dort unfair und bricht Regeln. In dieser Hinsicht hat China konsequent gehandelt. Neu ist, dass die USA darauf seit der ersten Amtszeit Trumps entschlossen Gegenwehr bieten. Unter Joe Biden hat sich daran nichts geändert. Und unter der zweiten Amtszeit von Trump erst recht nichts. Dahin steht, ob China dadurch zu einem regeltreuen WTO-Mitglied wird.
Und ich nehme drei Punkte mit. Erstens, für Deutschland und Europa ist es die richtige strategische Entscheidung, jetzt pragmatisch zu handeln. Wir sind auf Handel mit China angewiesen. Deswegen müssen wir transaktional denken, nicht allzu verbohrt vorgehen, sondern transaktional versuchen, irgendeinen Deal hinzubekommen, der uns weiter in die Lage versetzt, guten Handel mit China zu treiben. Zweitens, was die Autoindustrie betrifft, werden wir darauf angewiesen sein, uns auf unsere Stärken zu konzentrieren. Und das ist nun mal der Verbrennungsmotor. Das bedeutet, das strikte Verbot des Verbrennungsmotors nach den neuen europäischen Regeln muss wahrscheinlich gelockert werden. Bei Elektroautos sehen wir nur noch die Hinterlichter. Wir werden zumindest im Massen- und Volumenmarkt, Stichwort Volkswagen, nicht in der Lage sein, dort preismäßig und wettbewerbsmäßig Autos zu bieten, die auf dem chinesischen Markt mithalten können. Aber, und das ist ein großes Aber und ein optimistisches Zeichen, es gibt ja noch das Luxussegment, das Obersegment, die Oberklasse. Und da sind wir Deutschen ganz besonders stark. Und da gibt es nach wie vor viele Menschen in China, das hat Philipp Matthais ganz deutlich betont, die diese Autos gerne kaufen, die entweder Hybrid fahren können oder mit Elektro oder mit Verbrenner fahren können. So klimaneutral, wie es eben geht. Aber das strikte Verbrennerverbot, das wird sich unter den obwaltenden Bedingungen wahrscheinlich nicht aufrechterhalten lassen. Und drittens, da dürfen wir uns keine Illusionen hingeben, unter Xi Jinping wird China weiter eine zentralistisch geführte Diktatur sein. Es wird eher strikter, die Freiheiten werden eher weiter eingeschränkt werden und unter den Bedingungen von KI, Cloud Computing und modernsten Rechenzentren wird ein Ehrgeiz nochmal sichtbarer der Zentralregierung in Peking, das Land mit digitalen Mitteln noch besser zu beherrschen, noch strikter zu regieren, als es mit analogen Mitteln überhaupt möglich war. KI wird eine ihrer Hauptanwendungen in zentralistischen politischen Regimen wie in China erlangen. Es wird noch einfacher werden, dort eine Art elektronisch gesteuerte Diktatur einzurichten, also ein KI-gestütztes, zentralistisches, planwirtschaftliches Modell. Hier könnten vielleicht Träume in Erfüllung gehen, die in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren in der DDR planwirtschaftlich gehegt worden waren, aber nie in Erfüllung gegangen sind. Vielleicht ist Technologie in der Lage, zumindest glaubt die chinesische Führung, dass in China ein modernes digitales System ähnlicher Provenienz errichten zu können. Also das System wird strenger, rigider und noch diktatorischer werden. Und das war's mit dem HIGH-Podcast für diese Woche.
Ja, wir hören uns wieder nächste Woche Dienstag. Wann?
Um 5.55 Uhr.
Bis dann, tschüss.
Bis dann, tschüss.
Das war der HIGH-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hai.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer Hai GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.